Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln. Dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt, nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 23. Oktober 2023, gleich dem 1. Aubern 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend hören Sie die Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi, USA sind an israelischen Verbrechen beteiligt. Raisi, das Blut der unschuldigen Menschen in Gaza wird den Sturz des zionistischen Regimes beschleunigen. Und Amir Abdullahian telefoniert mit Hania über neueste Entwicklungen in Gaza. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi, USA sind an israelischen Verbrechen beteiligt. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der unter dem Einfluss der USA arbeitet, heftig kritisiert und erklärt, er sehe keinen Grund zur Hoffnung, dass die Weltorganisation den internationalen Frieden und die Sicherheit wahren werde. Bei einem Treffen mit der südafrikanischen Ministerin für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit, Naledi Pandor, am Sonntag in Teheran, sagte Raisi, die USA seien mitschuldig an den Verbrechen des israelischen Regimes gegen die wehrlose Bevölkerung von Gaza, indem sie militärische Ausrüstung und Waffen an das Regime schickten. Er sagte, die Vereinigten Staaten hätten auch einen Resolutionsentwurf des UN-Sicherheitsrates zur Verurteilung der israelischen Gräueltaten blockiert. Es besteht also keine Hoffnung mehr, dass dieser Rat eine Rolle bei der Wahrung des Weltfriedens spielen wird, so Raisi weiter. Der iranische Präsident lobte die Unterstützung der südafrikanischen Regierung und Nation für das palästinensische Volk in seinem Kampf gegen das israelische Regime. Der iranische Präsident verwies auf die Verbrechen des israelischen Regimes gegen Zivilisten, insbesondere gegen palästinensische Frauen und Kinder, und lobte die verantwortungsvolle Haltung Südafrikas gegenüber der Palästina-Frage. Pandor ihrerseits sagte, die Mitgliedschaft Irans in der BRICS-Gruppe der Schwellenländer sei das Ergebnis eines Konsenses zwischen den Mitgliedstaaten. Der südafrikanische Minister sagte, dass Iran eine wirksame Rolle bei der Entwicklung der BRICS-Position und der Förderung gemeinsamer Anstrengungen zur Erzielung von Fortschritten spielen könne. Sie wies darauf hin, dass Südafrika daran interessiert sei, die Zusammenarbeit mit Iran insbesondere im Wirtschaftsbereich zu verstärken. Auf dem 15. BRICS-Gipfel im August in Johannesburg gab der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa bekannt, dass die Mitgliedstaaten vereinbart hätten, Iran, Argentinien, Ägypten, Äthiopien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien ab dem 1. Januar 2024 als neue Mitglieder aufzunehmen. Raisi, Das Blut der unschuldigen Menschen in Gaza wird den Sturz des zionistischen Regimes beschleunigen. Präsident Raisi sagte in Bezug auf die Fortsetzung der Verbrechen des zionistischen Regimes gegen Gaza: Wir sind sicher, dass das ungerechtfertigt vergossene Blut der Menschen in Gaza den Sturz des zionistischen Regimes und die Befreiung von Al-Quds beschleunigen wird. Ebrahim Raisi wandte sich in der Kabinettssitzung am Sonntagabend an die internationale Gemeinschaft und verwies auf die beispiellose weltweite Wut und Abscheu über die schrecklichen Verbrechen, die in Gaza stattfinden, und sagte: Heute fragen die Menschen auf der Welt die Regierungen, Weltmächte und internationalen Organisationen, wie sie einem arroganten, von den USA unterstützten Regime erlauben können, unschuldige palästinensische Frauen und Kinder in Gaza mit solcher Brutalität vor ihren Augen zu töten. In Bezug auf die schamlose Unterstützung der USA für die zionistischen Verbrechen sind die Aussagen von Präsident Joe Biden in der vergangenen Zeit, dass wenn das zionistische Regime in dieser Region nicht existiert hätte, hätte Amerika versucht, es zu schaffen, ein unbeabsichtigtes Eingeständnis der Falschheit des usurpierenden zionistischen Regimes. Der iranische Präsident bezeichnete das Geschehen in Gaza und gegen die unterdrückten Menschen in dieser Region außerdem als klares Beispiel für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und betonte die Notwendigkeit, die kriminellen Führer Amerikas und des zionistischen Regimes als Haupttäter und Unterstützer strafrechtlich für diese Verbrechen zu verfolgen. Amir Abdullahian telefoniert mit Hania über neueste Entwicklungen in Gaza. Ismail Hania, der Leiter des Politbüros der Hamas, und Hossein Amir Abdullahian, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, führten am Sonntagabend ein Telefongespräch über die neuesten Entwicklungen in Gaza. Bei diesem Gespräch diskutierten Hania und Amir Abdullahian auch darüber, wie alle Methoden eingesetzt werden könnten, um die Verbrechen des zionistischen Feindes in Gaza zu stoppen. Weitere Details zu diesem Gespräch wurden nicht bekannt gegeben. Am Sonntag hatte Amir Abdullahian zuvor auch ein Telefongespräch mit dem ägyptischen Außenminister Sameh Shoukry über die Entwicklungen in Gaza und die Notwendigkeit, die Angriffe des zionistischen Regimes zu stoppen und Lieferungen humanitärer Hilfe zu ermöglichen, geführt. Der iranische Außenminister sagte: Das ultimative Ziel des falschen israelischen Besatzerregimes ist die erzwungene Migration der Bewohner von Gaza und dem Westjordanland in die Sinai-Region in Ägypten und Teile Jordaniens. In Wahrheit versucht Tel Aviv, einen palästinensischen Staat außerhalb des historischen Landes der Palästinenser zu errichten. Doch der Widerstand ist zum Haupthindernis für die Verwirklichung der verstörten Träume der Zionisten geworden. Während der ägyptische Außenminister Erläuterungen zum jüngsten Treffen in Kairo gab, begrüßte er die humanitäre Hilfe Irans und betonte die Notwendigkeit der Konsultation und kontinuierlichen Koordinierung zwischen islamischen und arabischen Ländern, einschließlich Iran und Ägypten, in Bezug auf die Palästina-Frage. Räumung israelischer Siedlungen nach Raketenangriffen der Hisbollah. Nach Raketenangriffen der libanesischen Hisbollah im Norden des besetzten Palästina evakuieren die Zionisten aus Angst vor Opfern die Grenzstädte. Nachrichtenagenturen zufolge werden 60.000 zionistische Siedler die Siedlungen an der Grenze zwischen dem besetzten Palästina und dem Libanon verlassen. Zionistische Quellen berichteten, dass bisher 27.000 Siedler 28 Siedlungen in diesem Gebiet verlassen haben. In der Zwischenzeit berichtete die zionistische Zeitung Maariv am Sonntag, dass die Behörden dieses Regimes den Bau eines Lagers für israelische Flüchtlinge planten. Die Räumung israelischer Siedlungen erfolgt, während Musab al-Barim, der Sprecher der palästinensischen Widerstandsbewegung Islamischer Dschihad in Palästina, am vergangenen Samstag sagte, der Widerstand habe beschlossen, sich zu vereinen, und zwar an mehr als einer Front, im Gazastreifen und im Norden des besetzten Palästina. Mit der Beteiligung der Hisbollah und anderer Widerstandsgruppen vernichteten die Widerstandskräfte den Feind als Reaktion auf die Verbrechen des zionistischen Regimes gegen Zivilisten. Al-Barim sagte weiter: Die Fortsetzung der Tötung durch das zionistische Regime und das Martyrium unschuldiger Kinder und Zivilisten in Gaza werden das Spektrum der Widerstandsmaßnahmen erweitern und wir werden nicht zulassen, dass der Feind weiter tötet. Die Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza seit 2 Wochen haben zu Märtyrertod und zur Verwundung tausender Menschen geführt, insbesondere der in Gaza lebenden Kinder. Syrien. Fortsetzung zionistischer Aggressionen führt zu größerer Ausbreitung der Gewalt in der Region. Das syrische Außenministerium warnte am Sonntagabend, dass die anhaltenden Angriffe und Aggressionen des zionistischen Regimes die Region in einen größeren Kreis der Gewalt führten. Nach Angaben der offiziellen syrischen Nachrichtenagentur Sanaa gab das syrische Außenministerium in einer Erklärung bekannt, dass das zionistische Regime in der vergangenen Woche zum 3. Mal Angriffe auf die Flughäfen von Damaskus und Aleppo verübt habe, die menschliche und finanzielle Verluste verursacht hätten, und der Betrieb dieser beiden Flughäfen sei vorübergehend eingestellt worden. Das syrische Außenministerium fügte hinzu: Die Beharrlichkeit der Besatzer bei ihren Angriffen ist ein weiterer Beweis für ihr Scheitern und die wachsende Wut, die sie aufgrund der Stabilität Syriens empfinden. In dieser Erklärung heißt es weiter, dass die Anhänger des israelischen Regimes ein weiteres Mal bewiesen hätten, dass internationale Gesetze nichts anderes als ein Werkzeug seien, mit dem sie ihre Pläne verwirklichten. Damaskus gab außerdem bekannt, dass Syrien vor den Folgen der Fortsetzung dieser Angriffe warne, welche die Region in einen größeren Kreis der Gewalt stürzen würden, der schwer einzudämmen sein werde. Ein syrischer Militärverantwortlicher gab bekannt: Am Sonntag um 5.25 Uhr startete der israelische Feind gleichzeitig einen Raketenangriff auf die Flughäfen Aleppo und Damaskus vom Mittelmeer westlich von Latakia und aus der besetzten Golan-Region. Zuvor hatten Nachrichtenquellen den Angriff der zionistischen Armee auf die Flughäfen Damaskus und Aleppo bekannt gegeben. Israelische Kampfflugzeuge greifen Gebiete in Nähe von 3 Krankenhäusern im Gazastreifen an. Die Kampfflugzeuge des israelischen Regimes haben neue Angriffe auf den unter allseitiger Blockade stehenden Gazastreifen geflogen und dabei Gebiete in der Nähe von 3 Krankenhäusern bombardiert. Laut palästinensischen Medienberichten wurden die Angriffe am frühen Montag in der Nähe des Shifa und des Al-Quds-Krankenhauses in Gazastadt sowie in der Nähe des indonesischen Krankenhauses im nördlichen Teil des Gebiets durchgeführt. Klar war zunächst noch nicht, ob die ersten beiden Krankenhäuser bei den Angriffen beschädigt wurden. Der Direktor des indonesischen Krankenhauses wurde jedoch vom Nachrichtensender Al Jazeera mit den Worten zitiert, dass die israelischen Angriffe schwere Schäden und Verletzungen verursacht hätten, ohne Einzelheiten zu nennen. Der palästinensische Rote Halbmond teilte mit, dass das israelische Regime ihm am 14. Oktober angeordnet habe, das Al-Quds-Krankenhaus zu evakuieren. Es sei jedoch nicht möglich, Kranke und Verwundete zu transportieren. Das israelische Regime hatte am Samstag die Evakuierung von 20 Krankenhäusern im Norden des Gazastreifens angeordnet. Bei einem jüngsten zionistischen Angriff auf ein Krankenhaus im Zentrum von Gaza wurden mindestens 500 Zivilisten getötet. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 19 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 13, Mashhad 15, Isfahan 16, Shiraz 18 und Panarabos 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun die Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, Diese Woche befassen wir uns mit 17 weiteren Versen der Sure 68. Die Verse 17 bis 20 dieser Sure Ralam sind wie folgt.
إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ.
Wir haben sie, die Einwohner von Mekka, geprüft, wie wir die Besitzer des Gartens prüften, als sie schworen, sie würden ihn bei Tagesanbruch abpflücken, ohne etwas für die Bedürftigen beiseite zu lassen. Da ging darin Verheerendes von deinem Herrn umher, während sie schliefen. Und er war dann am Morgen wie ein abgeernteter Garten mit verbrannten Bäumen. Im letzten Teil war die Rede von reichen und einflussreichen Personen in Mekka, die aus lauter Hochmut nicht bereit waren, sich zum Glauben zu bekennen und den Propheten Gottes und seine Helfer geringschätzig behandelten. Die obigen Verse waren eine Mahnung an sie. Sie sollten sich nichts auf ihren Besitz und ihre Söhne einbilden, denn sie könnten über Nacht, so wie die genannten Besitzer des Gartens, alles verlieren. Gott brauchte dies nur zu wollen. Die Geschichte von den Gartenbesitzern in der Sure 68 scheint den Mekkanern vertraut gewesen zu sein. Es handelte sich um einen Garten, der ursprünglich einem wohltätigen Mann gehörte, der jedes Jahr den Bedürftigen von der Ernte spendete. Nach seinem Tod entschlossen sich seine Kinder, diesen Ernteanteil an die Armen zu streichen. Doch Gott ließ des Nachts den Blitz in ihrem Garten einschlagen, der alle Bäume niederbrannte und nur noch einen Aschehaufen übrig ließ. Wir möchten drei Anmerkungen zu dieser Stelle in der Sure 68 machen. Erstens, Besitz und Reichtum gehören zu den Dingen, mit denen Gott den Menschen prüft und feststellt, ob die Bedürftigen ihren Anteil daran erhalten oder nicht. Zweitens, wer den Bedürftigen den Anteil verwehrt, der ihnen zusteht, zieht Gottes Strafe auf sich, und Gott nimmt dem Reichen, der dies tut, die Gnade, die er ihm bis dahin gewährt hat, wieder fort. Drittens, es kommt vor, dass jemand seine eigenen Kalkulationen anstellt, jedoch das Endergebnis ganz anders sein wird, als er es sich gewünscht und vorgestellt hat. Es folgen die Verse 21 bis 29 der Sure Ralam.
فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين
Da riefen sie bei Tagesanbruch einander zu. Geht in der Morgenfrühe zu eurer Pflanzung, wenn ihr pflücken wollt. Da zogen sie los und flüsterten dabei einander zu. In ihn soll heute ja kein Armer zu euch hineingelangen. Und sie gingen hin, in der Frühe, in der Meinung, sie könnten den Armen ihren Anteil verwehren. Als sie ihn, den verbrannten Garten aber sahen, sagten sie, wir haben uns für wahr geirrt. Nein, vielmehr entbehren wir alles. Der mittlere, gescheiteste von ihnen sagte, habe ich nicht zu euch gesagt, würdet ihr doch Allah preisen. Sie sagten, Preis sei unserem Herrn, wir waren gewiss ungerecht. Die Gartenbesitzer waren also in aller Früh losgezogen, damit sie, noch bevor die Armen erscheinen, unbemerkt alle Früchte ernten. Sie hofften auf einen großen Ertrag. Allerdings ahnten sie nicht, dass ein Blitz ihren Garten verheert hatte. Daher dachten sie zuerst beim Anblick ihres Grundstücks, sie hätten sich verlaufen. Aber dann wurde ihnen klar, dass sie tatsächlich den richtigen Weg zu ihrem Garten hergekommen waren. Wohl aber hatten sie eine falsche Richtung im Leben eingeschlagen, denn sie hatten den Bedürftigen Entbehrung auferlegen wollen, was falsch war. Und nun mussten sie selber eine Entbehrung ertragen, weil Gott zur Strafe einen Blitz auf ihren Garten hinabgeschickt hatte. Einer von diesen Leuten war vernünftiger als die anderen. Er erinnerte seine Brüder daran, dass er sie doch davor gewarnt hatte, Gott gegenüber undankbar zu sein. Er sagte, er habe sie doch gemahnt, dass sie den Armen einen Anteil abgeben müssen und Gott dies von ihnen erwartet. Die Brüder kamen beim Anblick des angebrannten Gartens schließlich zu sich und bereuten ihr Verhalten. Sie bekannten, dass sie sowohl den Bedürftigen Unrecht angetan hatten, als auch sich selber. Sie hatten nicht nur den Armen ihren Anteil verwehrt, sondern selber den Entzug des Gartens, welcher ein Geschenk Gottes gewesen war, verursacht und mussten nun ohne diesen Garten auskommen. Im Zusammenhang mit diesen Versen des Korans lässt sich Folgendes anmerken. Erstens, Gott hat im Besitz der Reichen einen Anteil für die Bedürftigen vorgesehen. Wenn diese Abgabe nicht geleistet wird, so hat es Gottes Strafe zur Folge. Zweitens, gemäß der islamischen Kultur liefern Spenden und Selbstverzicht die Voraussetzungen für den Empfang göttlichen Segens, während Gier und Geiz, Wohl und Glück und die Nutznießung dessen, was ein Mensch besitzt, verhindern. Drittens. Manchmal nützt Reue nichts mehr, um einen Schaden, der bereits geschehen ist, wieder auszugleichen. Aber aufrichtige Reue kann in Zukunft den Menschen etwas nützen, weil er aufgrund von ihr seinen Fehler nicht wiederholt. Viertens. Bei der Deutung von unliebsamen Ereignissen sollten wir nicht Gott dafür verantwortlich machen, sondern darüber nachdenken, was wir selber versäumt und verschuldet haben, so dass wir von diesem Übel betroffen wurden. Es folgen die Verse 30 bis 33 der Sure Qalam.
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا فينا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
Da wandten sie sich einander zu, sich gegenseitig tadelnd. Sie sagten: O wehe uns, wir pflegten ja das Maß an Frevel zu überschreiten. Vielleicht wird unser Herr uns vergeben und uns zum Tausch dafür einen besseren Garten als ihn geben. Wir hoffen auf Gott. So ist die Strafe. Aber die Strafe des Jenseits ist wahrlich größer, wenn sie nur wüssten. Obwohl die Gartenbesitzer sich zu ihrem Fehler bekannt hatten, versuchte jeder von ihnen, die Schuld auf einen anderen abzuwälzen. So sagten sie zum Beispiel zu einem von ihnen, er sei an allem schuld, weil er ja den Vorschlag gemacht hatte, den Garten abzuernten, bevor die Armen kommen. Aber in Wahrheit hatten alle den bösen Vorschlag offen oder stillschweigend angenommen, und somit waren sie alle an dieser Sünde mitbeteiligt gewesen. Wie auch immer, die Besitzer des Gartens hatten ihren großen Fehler eingesehen und zugegeben, dass sie Gott gegenüber gefrevelt hatten und ungerecht gewesen waren. So wandten sie sich an Gott mit der Bitte um Vergebung und in der Hoffnung, dass Gott ihnen einen Garten beschert, der besser ist als der vorherige. Im letzten Vers zu dieser Begebenheit wird schließlich ein Endresultat gezogen und darauf hingewiesen, dass Gott auf eine solche Weise im Diesseits straft, aber die Strafe im kommenden ewigen Leben viel größer ist. Wenn einige wegen ihres Reichtums hochmütig und trunken sind und den Bedürftigen nichts abgeben, dann steht auch ihnen ein übles Schicksal im Leben und im Hiernach bevor, und im Hiernach wird die Strafe ganz bestimmt viel schlimmer ausfallen. Vier Dinge sollte man besser im Auge behalten. Erstens, nachdem wir etwas Schlechtes begangen haben, sollten wir nicht versuchen, unsere Schuld anderen zuzuschieben, um uns auf diese Weise zu rechtfertigen. Zweitens, wenn jemand vor Gott sich aufrichtig zu einer schlechten Tat bekennt, von ganzem Herzen bereut und sich vornimmt, sie nicht mehr zu wiederholen, nimmt Gott seine Reue an. Allerdings reicht ein verbales Bereuen natürlich nicht aus. Drittens, Gott kann ohne weiteres etwas, was uns verlustig ging, ersetzen oder ausgleichen. Ein reuevoller Sünder sollte also nie die Hoffnung auf Gottes Güte aufgeben und denken, er sei für immer gescheitert. Viertens, es hat im Diesseits und Jenseits die Strafe Gottes zur Folge, wenn jemand den Armen und Bedürftigen ihren berechtigten Anteil vorenthält. Wir laden Sie ein zu unserem Musikstück Guldun Blumentopf, vorgetragen von Mohsen Chowishi.
من یه گل دونه پر از گل بودم، وزش چشم تو پاییزم کرد، عشق من عشق به دست آوردنت، با همه دنیا گلاویزم کرد، مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خنده دعوتم نکرد، بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس مثل تو اذیتم نکرد، سر این صفر هنوزم یه نفر روز و شب منتظر مهمونه، مطمئن باش کسی قادر نیست منو از عشق تو برگردونه، سر این صفر هنوزم یه نفر روز و شب منتظر مهمونه، مطمئن باش کسی قادر نیست منو از عشق تو برگردونه، سر این صفر هنوزم یه نفر اگه دوست نداشتی رنجون دنمو، هیچ وقت از تو نمی رنجیدم، اگه زندگی می کردی با من زندگیمو به تو می بخشیدم، نبین امروز دارم به خاطرت دردمو توی خودم میریزم، تو فقط اشاره کن ببین چطور همه دنیا رو به هم میریزم، هنوزم یه نفر روز و شب منتظر مهمونه، مطمئن باش کسی قادر نیست منو از عشق تو برگردونه، سر این صفر هنوزم یه نفر
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Weiterhin gute Unterhaltung.
Musik.
Ferdowsi.
Von gestern bis heute.
Wie beim letzten Mal versprochen, wollen wir Ihnen heute mehr von Rustams Abenteuern erzählen. Sie wissen ja, Rustam ist der bekannteste und beliebteste Held aus dem Schahname des großen iranischen Dichters Ferdowsi, der dieses umfangreiche Volksepos vor 1000 Jahren fertigstellte, nachdem er den größten Teil seines Lebens mit der Dichtung der nahezu 60.000 Verse verbracht hatte. Das Schahname ist damit etwa 6-mal umfangreicher als das Nibelungenlied. Dazu aber genug. Heute soll es nun weitergehen mit den Abenteuern Rustams. Zunächst aber wieder zur Einstimmung ein paar Zeilen aus dem Schahname in der Originalsprache.
بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکندم
An dieser Stelle wollen wir erst einmal berichten, wie es dazu kam, dass Rustam in diese so bedeutungsvollen Abenteuer in seinem Leben verwickelt wurde. Der iranische König Kekavus war ausgezogen zum Kampf mit dem König von Mazandaran, aber diesem gelang es mit Hilfe des weißen Dämonenkönig Kavus gefangen zu nehmen. Diese Nachricht erreichte Iran und den Meister der Pahlavan Zal. Dieser wiederum beauftragte seinen Sohn Rustam, nach Mazandaran zu gehen und den iranischen König Kavus zu befreien. Rustam bereitete sich auf seine Reise vor und somit begannen seine Abenteuer 7 an der Zahl.
Der große Held Rustam schwang sich, bereit den Kampf aufzunehmen, kraftvoll auf sein Pferd Rachsch und machte sich ungeduldig auf seine Reise. Sein unübertreffliches Pferd galoppierte Tag und Nacht und in einem Tag legte es die Strecke von 2 Tagen zurück, bis das Rustam hungrig wurde. Als er eine Herde von Wildeseln entdeckte, gab Rustam seinem Pferd die Sporen, schwang sein Lasso und fing einen der Wildesel. An einem Feuer briet er das Fleisch des Wildtiers und aß es auf. Danach löste er das Zaumzeug von Rachsch und ließ ihn frei zum Grasen. Er selbst legte sich in den nahegelegenen Hain, um zu schlafen, und achtete nicht darauf, dass dort das Versteck eines raubgierigen Löwen war. Somit begann das erste Abenteuer Rustams auf dieser Reise.
Als ein Teil der Nacht verstrichen war, kam der beutegierige Löwe zu seinem Lager zurück und sah Rustam und sein Pferd Rachsch. Da dachte er bei sich selbst, zuerst muss ich das Pferd schlagen und dann den Reiter. Somit sprang er zum Angriff auf Rachsch. Das Pferd richtete sich sofort auf die Hinterbeine, hob seine Vorderläufe und schlug sie auf den Kopf des Löwen. Dann grub es seine Zähne in den Nacken des Raubtiers und schlug dieses derart auf den Boden, dass es in mehrere Teile zerriss.
Als Rustam erwachte, sah er den in Teile zerrissenen Löwen und sagte, »O Rachsch, du eigensinniges Tier, wer hat dir gesagt, dass du mit dem Löwen kämpfen sollst? Wenn du vom Löwen getötet worden wärest, was sollte ich dann tun? Wie sollte ich mich und das Fangseil, die Keule, den Bogen und das Schwert nach Mazandaran schleppen?« Als die Sonne aufging, erhob sich Rustam, zäumte sein Pferd, bestieg es und setzte die Reise fort. Dann begann das zweite Abenteuer.
Nach einem guten Stück des Weges kamen Reiter und Pferd in eine heiße und trockene Wüste. Die Hitze war so groß, dass man ein Huhn hätte auf der Erde braten können. Rustams Zunge trocknete aus, bis dass sich Risse in ihr bildeten. Auch sein Pferd wurde kraftlos, so dass Rustam abstieg, damit sich Rachsch leichter vorwärts bewegen konnte. die nicht enden wollende Wüste, die unerträgliche Hitze und kein Ort der Erquickung, weit und breit. Rustam war der Erschöpfung nahe, wandte sich dem Himmel und sagte, o gerechter Schöpfer.
Qual und Labsal, alles kommt von dir. Wenn meine Qualen dich zufriedenstellen, so sollst du wissen, dass ich sehr leide. Ich habe mich in diese Qualen gefügt. Vielleicht rettet Gott den König Korvus und befreit die Iraner aus den Krallen der Dämonen. Ich habe meine Seele und meinen Körper für ihre Befreiung gegeben. Du, der Gerechte und Helfer der in Bedrängnis geratenen, weise mich nicht ab und lass meine Qualen nicht sinnlos gewesen sein. Hilf mir und habe Mitleid mit meinem alten Vater Saal.
Rustam ging weiter und weiter und lobpreiste den Schöpfer der Welt, aber er hatte keine Hoffnung mehr und mit jedem Atemzug wurde er schwächer. Er dachte an den Tod und mitleidig sagte er sich selbst, wenn ich einer Armee gegenübergestanden hätte, hätte ich wie ein Löwe alle mit einem Schlag erledigt. Wenn ein Berg mir gegenüber gewesen wäre, hätte ich ihn mit der schweren Keule zerkleinert und ihn dem Erdboden gleichgemacht. Wenn der Okus-Fluss, Amu Darya, vor mir gebraust hätte, hätte ich ihn mit der mir von Gott geschenkten Kraft in seinem Flussbett versenkt. Aber in dieser endlos langen, wasserlosen und heißen Wüste, was nützt hier der starke Held und was kann man gegen den Tod, der so daherkommt, tun?
Plötzlich sah Rustam ein Schaf vorbeilaufen und erschöpfte neue Hoffnung. Rustam dachte, wo ein Schaf ist, sollte eine Tränke auch nicht weit sein. Er erhob sich und folgte dem Schaf, das ihn zu einer Quelle führte. Rustam wusste, dass diese Hilfe für ihn vom Schöpfer der Welt kam. Er pries Gott, trank von dem reinen Wasser und stillte seinen Durst. Dann nahm er den Sattel von Rachsch und wusch das Pferd im Wasser der Quelle. Sodann begab er sich zu Wildeseljagd. Er briet das Fleisch und aß es auf und müde von der trockenen und öden Wüste schlief er ein. Zuvor aber sagte er noch zu seinem Pferd Rachsch, »Auf keinen Fall darfst du, während ich schlafe, mit Löwen oder Dämonen kämpfen. Wenn sich ein Feind nähert, dann komme zu mir und gib mir Nachricht.«
Rachsch war die Hälfte der Nacht beim Weiden. Die Ebene, in der Rustam ruhte, war auch der Ruheplatz eines bösen Drachen. Somit begann das dritte Abenteuer von Rustam.
Der Lagerplatz, den Rustam gewählt hatte, war also ein Ort, an dem selbst Löwen, Elefanten oder Dämonen sich nicht wagten, vorbeizugehen. Als der Drache nun zu seinem Ruheplatz zurückkam, sah er den schlafenden Rustam und das grasende Pferd. Es war für ihn unfassbar zu glauben, dass sich jemand in diese Gegend gewagt hatte. Zornig lief er auf Rachsch zu, welcher sofort zum Lager Rustams galoppierte und dort mit seinen Hufen auf die Erde stampfte und laut wieherte.
Rustam sprang aus dem Schlaf auf, aber nichts und niemand außer seinem Pferd war dort zu sehen. Der Drachen war durch Zauber unsichtbar geworden. Rustam schaute sich genau um, aber er konnte nichts entdecken, was Rachsch so in Aufruhr gebracht haben könnte. Deshalb sagte er in scharfem Ton zu ihm, »Warum hast du mich geweckt?« Dann legte er seinen Kopf wieder auf sein Lager und schlief ein. Alsbald aber tauchte der Drachen erneut aus der Dunkelheit auf. Wieder lief das Pferd zum Lager von Rustam und wirbelte mit seinen Hufen die Erde auf. Rustam wachte auf und schaute in der weiten Ebene um sich, sah aber wieder nichts als dunkle Nacht. Der böse Drache hat sich mit Hilfe eines Zaubers erneut unsichtbar gemacht. Wieder wurde Rustam wütend und sagte zu Rachsch,
»Willst du in dieser dunklen Nacht nicht schlafen, oder warum wächst du mich immer wieder auf? Wenn du mich noch einmal aus dem Schlaf wächst, dann lasse ich dich hier bleiben und geh zu Fuß nach Mausandaron. Ich hatte dir gesagt, dass wenn ein Feind kommt, du nicht kämpfen und mir die Sache überlassen sollst, aber ich habe nicht gesagt, dass du mir den Schlaf rauben sollst. Hüte dich davor, mich ein weiteres Mal zu wecken.«
Es dauerte nicht lange, da tauchte der brüllende Drache ein drittes Mal auf. Flammen heißen Feuers schlugen aus seinem Rachen. Rachsch kam von seinem Weideplatz gesprungen, aber aus Angst sowohl von Rustam als auch vor dem Drachen wusste er nicht, was er tun sollte, denn der Drache war stark und Rustam aufbrausend. Aber letztendlich zog ihn die Liebe zu seinem Herrn zu dessen Ruheplatz, schnaubend und wehend bäumte er sich auf und spaltete die Erde mit seinen Hufen.
Rustam sprang erneut aus dem Schlaf auf und begann sein Pferd zu schelten. Aber dieses Mal hatte die Erde den bösen Drachen nicht verschluckt. In der Dunkelheit der Nacht trafen Rustams Augen auf den feuerspeienden Drachen. Er zog sein Schwert aus der Klinge und stürzte sich in Richtung des Ungeheuers, wobei er brüllte: »Wie ist dein Name, du, dessen Leben vor seinem Ende ist? Ich will nicht, dass du namenlos durch meine Hand getötet wirst.«
Auch der Drache brüllte und sagte: »Selbst der Adler besitzt nicht die Kühnheit, durch diese Ebene zu fliegen. Du hast wohl deine Seele der Hand des Todes übergeben, dass du dich hierher gewagt hast. Wie heißt du, dessen Stunde des Todes gekommen ist?«
Rustam sagte: »Ich bin Rustam, ein Pahlevan aus dem Geschlecht von Sam. Warte nur, bis du meine Kraft und Stärke zu spüren bekommst.« Dann fiel er über den Drachen her. Aber der Drache war stark und er kämpfte so, dass es schien, als würde er gewinnen. Als Rachsch dies sah, ging er auf das Ungeheuer los, grub ihm seine Zähne in den Körper und zerriss ihn wie zuvor schon den Löwen. Rustam war über Kraft und Können seines Pferdes sehr erstaunt. Er nutzte die Gelegenheit, zog sein Schwert und trennte dem Untier den Kopf von Rumpf. Ein riesiger Schwall Blutes ergoss sich über die Erde und der Körper des Drachen fiel leblos wie ein Berg zu Boden.
Rustam ging nicht ohne den Schöpfer zu preisen zum Wasser und wusch sich von Kopf bis Fuß, schwang sich auf sein Pferd, rachsch und setzte die Reise fort.
Wir hoffen, liebe Hörer, Freunde, dass Sie schon mit Spannung die nächsten Abenteuer des Helden Rustam erwarten. Also dann, bis zum nächsten Mal, haben Sie eine gute Zeit.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.